Bevor wir gleich loslegen, mag ich eine Minute von deiner Zeit stehlen. Und zwar in eigener Sache, mal wieder. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du überhaupt hier bist, dass du überhaupt zuhörst. Denn in diesem Überflut von nicht nur Podcasts, sondern überhaupt Informationen ist es natürlich ein echtes Geschenk, das du mir machst, indem du mir deine Zeit schenkst. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und da mir ja das Thema Midlife so wichtig und wertvoll ist, mag ich dich nochmals darauf hinweisen, dass der nächste Midlife Call Retreat in Italien stattfinden wird, und zwar im April 2026. Und er wird dort auf Englisch stattfinden, und vielleicht hast du Lust, dabei zu sein. Wenn ja, dann schau einfach die Webseite an, themidlifecall.com. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Und auf einmal war dann mit Anfang 50 da der Weg zu Ende. Und ich habe mir dann keine Sorgen gemacht, dass es finanziell nicht reichen könnte, sondern gedacht, oh, was ist jetzt denn? Weil mein Lebensplan war, die nächsten 15 Jahre bin ich da noch an Bord.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Midlife Living in Full Expression. Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch. Mein Gast ist Godo Röben, ein Mann, der wie kaum ein anderer den Mut zur Veränderung verkörpert. Über 25 Jahre lang war er bei der Rügenwalder Mühle, zuletzt auch als Geschäftsführer, einem der traditionsreichsten Lebensmittelunternehmen Deutschlands. Und er hat es dort geschafft, was viele für unmöglich hielten, den Wandel vom klassischen Fleischproduzenten hin zu einem Pionier der pflanzenbasierten Ernährung. Heute mit Mitte 50 spricht Godo ganz offen darüber, was Wandel wirklich bedeutet und nicht nur im System oder in der Wirtschaft, sondern im eigenen Leben. Er spricht über das Loslassen von Sicherheit, über den Mut, ehrlich zu sich selbst zu werden und darüber, warum es manchmal einen Bruch braucht, um das zweite Leben zu beginnen. Wir sprechen darüber, warum Risiko oft nur ein anderes Wort für Wahrheit ist, wie kollektiver Wandel tatsächlich entsteht, also irgendwo zwischen Geduld, Tempo und Verantwortung, und was wir als Generation in der Lebensmitte tun können, um Zukunft nicht nur zu fordern, sondern zu leben. Mich hat dieses Gespräch besonders berührt, weil es zeigt, dass Veränderung kein Konzept ist, sondern eine zutiefst menschliche Bewegung vom Außen ins Innen, vom Ich zum Wir. Und weil Godo mit seiner Klarheit, seinem Humor auf jeden Fall und seine geerdete Haltung erinnert, man kann tief verwurzelt sein und trotzdem den Mut haben, sich neu zu erfinden. Viel Freude bei dieser Folge mit Godo Röben. Godo, schön, dass wir uns sehen. Ich freue mich. Wir sind zwar nicht im gleichen Raum, aber wir sehen uns natürlich durch die Technologie hier online. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Julia. Freue mich auch. Moin.
Moin. Ich habe immer eine Frage, mit der ich starte, und diese darfst du auch bekommen. Und die lautet, wenn du morgens aufstehst und noch gar nichts im Sinn hast, noch nicht mal irgendwelche Termine, sondern einfach wirklich aufstehst, wer bist du denn dann?
In dieser Lebensphase ein sehr glücklicher, in meinen Augen junger Mann. Ja. Nee, also sehr zufrieden, meistens. Wenn ich dann aufstehe und dann alles ein bisschen wehtut, dann nicht mehr ganz so. Nee, aber eigentlich wache ich schon sehr glücklich morgens auf.
Ja, sehr schön. Also das, genau, da werden wir bestimmt noch mehr von hören. Also weshalb du das jetzt so bezeichnest in dieser Phase deines Lebens. Insofern, genau, steige ich einfach mal so ein, weil wir haben uns ja 2017 das letzte Mal begegnet. Da war noch Humans of New Work, wenn du dich erinnerst.
Ja, ein paar Jahre her.
ein paar Jahre her. Und da könnte man auch lange diskutieren, was denn mit der New Work-Welle geworden ist. Aber zu der Zeit warst du ja noch bei der Rügenwalder Mühle. Und mich hat schon damals fasziniert, was du da gemacht hast, also in welchem Wechsel du auch diese Firma gebracht hast. Und so ist dann jetzt die Frage, also wie viele Jahre, 6 Jahre später oder gar nicht, Quatsch, 7, 8 Jahre später. Genau, 8 Jahre später, jetzt wo du nicht mehr bei der Rügenwalder Mühle bist, hast du vielleicht einen anderen Blick darauf? Also was hat dich denn damals bewogen? Das hast du schon oftmals beantwortet, aber die Frage kommt. Und die zweite Frage ist eher dann, ja, inwiefern du diesen Wandel auch für dich aufgenommen hast und nicht nur entsprechend für die Mühle.
Ja, den Wandel damals, dass ich gesagt habe, dass wir raus müssen aus dem Bereich der tierischen Produktion. Das war nicht irgendwie eine Offenbarung. Also nicht morgens bin ich aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt wie Vicky einmal die Nase ein bisschen hin und her und dann geht's los. Sondern das waren ganz viele Aspekte, die nach und nach kamen. Das kam natürlich, hat man als Geschäftsführer so einer Firma, sieht man regelmäßig Schlachthöfe und Bauernhöfe und findet das schon ganz schön grässlich. Man hat sich dran gewöhnt, dass es so aussieht, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht auch in Frage stellt, auch wenn man dafür verantwortlich ist und auch wenn man eine Verteidigungshaltung aufgebaut hat. Jeder hat ja irgendwie ein Problem, entweder mit sich selbst in der Firma oder, und dann baut man ja so eine Verteidigungshaltung auf, wo man Gründe hat, warum das alles okay ist. Und da bin ich vielleicht auch jemand, der das gerne immer mal in Frage stellt, in jeder Lebensphase oder bei Problemen. Und das war auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, nee, das ist echt jetzt nicht in Ordnung. Oder wenn ich mit meinen Kindern gesprochen habe, die gesagt haben, ey, Daddy ist ja ganz cool, wo du arbeitest, aber ihr schlachtet schon eine Menge Tiere. Und kommt das denn aus einer Massentierhaltung? Und dann war es, wie heute auch, dass ganz viele Menschen immer sagen, ja, ich esse Fleisch, aber nicht aus einer Massentierhaltung. Also ich nehme ja nur Bio und so weiter. Und wenn man da ehrlich ist, 98%, 97% kommt alles aus der Massentierhaltung, also die meisten kriegen das aus der Massentierhaltung, dann musst du den Kindern sagen, ja, das kommt da auch her. Oder ich hatte ein Buch über die Bevölkerungsexplosion gesehen und gemerkt, wir sind jetzt an den planetaren Grenzen. Das geht jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht so weiter. Also das waren ganz, ganz viele Punkte, die immer mehr dazu kamen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, wir müssen das irgendwie verändern. Mhm. Und dann habe ich da mit meinem Chef drüber gesprochen, der auch sehr, sehr offen diesen Themen oder insgesamt Innovation gegenüber immer sehr, sehr offen war. Und dem konntest du auch alles um die Ohren hauen. Und der hat zugehört und hat gesagt, okay, lass uns drüber reden. Hört sich jetzt ein bisschen schräg an, dass du jetzt vegetarische Wurst machen willst, aber erklär mir das. Mhm. Und als ich es ihm dann immer mehr erklärt habe, auch als wirtschaftlicher Grund, also du führst ja ein Unternehmen, damit du wirtschaftlich existieren kannst, damit du ein paar Generationen noch weiterleben kannst, dass du Mitarbeiter einstellen kannst. Und die Unternehmer kriegst du oft darüber, dass es sich wirtschaftlich auch lohnt. Und das dann auch darzustellen, dass es wirtschaftlich sich lohnen kann. Und ja, waren also ganz, ganz viele Gründe, die dafür gesprochen haben. Und ja, dann ging's einfach los. Aber war natürlich ein bisschen mehr dran als einfach los.
Genau, und es hat viel, sicherlich viel Kraft dann auch gebraucht, um eine solche Organisation dann in diese Richtung zu bringen. Aber was mich eher interessiert ist, was eigentlich bei dir persönlich so abging, war das dann auch irgendwie eine Veränderung, die du dann in deinem privaten Umfeld gesehen hast, wie du dich dann der Nahrung, Ernährung überhaupt gestellt hast, beziehungsweise haben sich deine Blicke verändert? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, so wie bei ganz vielen Menschen sich der Blick über die Jahrzehnte bei tierischen Produkten geändert hat. Also das fing auch damit an, dass meine Frau auf einmal dann sagte, also Fleisch okay, aber Kalb, Lamm und so weiter, das möchte ich nicht mehr und ich möchte auch, dass unsere Familie sowas nicht mehr isst. Das sind Kinder und Kinder können wir doch nicht essen. Wo man das vielleicht vor 30 Jahren überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Also ich weiß, meine Mutter liebte Lammfleisch und das mal in Frage zu stellen. Und dann hat unsere Familie, weil meine Frau das immer wieder penetriert hat, irgendwann damit aufgehört, diese Produkte zu essen. Mhm. Weil selbst meine Mutter dann sagte, ich liebe Lamm, aber jedes Mal, wenn ich mir das bestellt habe, dachte ich an deine Worte, habe die kleinen Lämmer auf dem Deich mir vorgestellt und habe gesagt, nee, das kann's nicht sein. Das war so ein Punkt im Privaten, wo man gemerkt hat, ja, ich gehe da jetzt anders mit um. Oder heutzutage esse ich gerne nochmal irgendwie ein Chivapcici oder eine Frikadelle oder so, wo das weit weg ist, das Produkt. Wenn ich aber heutzutage ein Steak auf dem Teller habe, was sehr nah am Tier dran ist, ist das was, was mir nicht mehr schmeckt. Was mir vor 10 Jahren vielleicht super geschmeckt hat. Und das war ein Highlight, wenn man sich ein schönes Filetsteak geholt hat. Und wenn es dann, ich bin auch noch ein Mensch wie viele, wir verdrängen noch viel, aber es kommt immer näher an einen ran, dass man immer mehr darüber nachdenkt, ist es wirklich nötig? Und also wenn dann ganze Tiere noch zu sehen sind, ob man einen ganzen Fisch hat oder mein Onkel hat früher Weihnachten, meinen ersten Tagen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, vor 30, 40 Jahren, einen Schweinskopf auf den Tisch gestellt und da haben wir das Backchenfleisch direkt aus dem Schweinskopf gegessen. Auch sowas, wo ich sage, okay, vor 40 Jahren war das normal, heutzutage kann ich nur den Kopf darüber schütteln, da merkt man, was in einer Generation passieren kann. Ja. Und ich glaube, diese Geduld brauchen wir auch für alle weiteren Schritte. Aber das ist eben bei mir passiert. Also vor 40 Jahren noch aus dem Schweinskopf die Bäckchen gegessen und heute, nee, eine Frikadelle ist schon, wo ich sage, ja, okay, kann man essen, aber schon schwierig.
Dann wieder Pause, genau, wenn man es einmal getan hat. Und ich meine, wenn du dann genau diesen Kurs eingeschlagen bist, jetzt wieder zurück bei der Rügenwalder Mühle, könnte ich mir auch vorstellen, du hast gesagt, genau, es braucht dann auch einiges. Ich habe dann gesagt, Kraft auch, um da mitzugehen. Es wird ja nicht alles gleich in einem Tag gemacht. Waren da Zweifel bei dir? Ist das das Richtige? Was hat dir denn dann auch diese Kraft gegeben, dran zu bleiben? War es immer nur dieses Bild oder was war's?
Nee, das war im Nachhinein. Manchmal macht man ja Dinge, wo man in der Phase komplett davon überzeugt ist und später denkt man sich, habe ich das wirklich gemacht? Also als Kind bin ich hier über die Weser geschwommen und die ist hier echt richtig breit und da fahren Riesenschiffe. Und damals habe ich das überhaupt nicht als Risiko gesehen und habe gesagt, ja mein Gott, ich kann doch schwimmen und dann kann ich auch mal eine Stunde hin und her schwimmen oder zwei. Und da war das in der Phase so, dass ich mir zu 1000% sicher war, dass das ein Erfolg wird. Vegetarische Wurst. Und ich konnte es einfach nicht verknusen, weil die ersten Gespräche bis zur Einführung, da sind 3 Jahre vergangen. Und 3 Jahre in einem Wurstunternehmen, was seit 200 Jahren Tiere schlachtet, um daraus Wurst zu machen, denen zu erzählen, wir machen jetzt vegetarische Wurst und der Veganer hat vielleicht doch recht mit seinen Ansichten und. Da wirst du jetzt nicht gefeiert in so einem Unternehmen. Und da ist es dann über Jahre so gewesen, tatsächlich über Jahre, dass ich immer gesagt habe, wir waren 500 Mitarbeiter ungefähr, sage ich, das ist 499 gegen einen oder zwei, weil ich immer gesagt habe, ich habe nur einen auf meiner Seite, aber das war immer mein Ass, das war nämlich der Chef. Und der Inhaber hat gesagt, gut, das ziehen wir durch. Aber du musst es abkönnen, dass du hier nicht gerade, also wenn ich auf den Fluren gegangen bin, dann kamen die Leute und haben dann den Kopf geschüttelt und haben gesagt, komm mal runter von deinem Veggie-Trip mach uns hier nicht madig mit dem Wurstessen und also das war schon viel. Oder Geschäftsleitungskollegen sind in Urlaub oder ich bin in Urlaub gegangen und die haben die Entscheidung wieder revidiert, die Maschinen, die wir gerade erst bestellt hatten, wo wir uns richtig gestritten hatten und dann der Chef um den Tisch gehauen hat und gesagt, die wird jetzt bestellt, wir wollen in das Veggie-Geschäft und dann bin ich im Urlaub und er war nicht da. Dann haben die 3 anderen das dann wieder gestoppt. Und das sind immer Dinge gewesen, die einfach 3 Jahre lang auch geschmerzt haben, wo ich dann wirklich mittendrin auch mal so weit war und zu meiner Frau gesagt habe, der nächste Headhunter ist meiner. Also wenn mich einer anruft, dann bin ich hier weg, weil du hast noch nicht den Erfolg, also dass du diese Euphorie hast und sagst, oh, das geht voran. Und 3 Jahre lang immer Gegenwind. Es hat mich nicht zum Zweifeln gebracht, aber trotzdem hat es an mir genagt.
Also und genau, du warst dann immer wieder 2 Schritte vor und dann einen wieder zurück, könnte ich mir vorstellen. Und genau, und da wir sprechen ja heute so gerne in der also über Führung, über Resilienz auch und da einfach durchzuhalten. Und was glaubst du denn vielleicht für viele Führungspersönlichkeiten, die eben auch einen Wandel in ihrer Art gerade durchsteuern? Was hat dich denn da trotzdem, genau, zwar an dich genagt, aber du bist ja durchgegangen? Was kann das sein? Also was holt man sich dann in dem Moment?
Das kann ich vielleicht gar nicht raten, aber ich weiß auch nicht, ob es daran liegt. Aber ich sage mir das oftmals, ich habe wahnsinnig starke Wurzeln. Wo ich herkomme, ich habe das große, große Glück, dass meine Großeltern alle über 80 geworden sind, alle in einem Ort. Meine Eltern, mein Vater ist jetzt gerade mit 86 gestorben, meine Mutter ist mit 88 oder 86 noch am Leben. Wir haben ein unglaublich starkes Familienverhältnis. Selbst mein Bruder ist hier im Ort noch. Ich bin aus diesem Ort nie weggekommen. Man denkt dann immer, so einer, der da in seinem kleinen Kaff sein Leben lang ist, der kann nie irgendwas Großes mal verändern. Aber das ging trotzdem, vielleicht genau deswegen, weil ich diese wahnsinnig starken Wurzeln habe hier in diesem Ort. Ich bin also hier sowas von gesettelt und ich bin auch deswegen wahrscheinlich sehr, sehr optimistisch und sehr positiv im Leben, dass ich sowas dann eben auf, wo es dann 3 Jahre mal, ich hatte das bei der Einführung gesagt, gepflegt in die Fresse gegeben hat, dass ich das dann einfach so angenommen hat und mich abends schüttelt und sagt, mein Gott, was will ich denn? Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Kinder, bin gerne mit meinen Eltern, Großeltern zusammen. Das kann mich jetzt nicht umwerfen, nur weil irgendjemand keine Lust hat, die Wurst zu verkaufen, die ich gerne verkaufen möchte. Also das kann ich, glaube ich, dann auch ganz gut einordnen, dass das nichts Weltbewegendes ist, auch wenn das dann schiefgegangen wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Denkweise, die ich auch von meinen Eltern habe, die auch immer super optimistisch sind, dass ich dann sage, komm, ordne das mal wieder richtig ein und dann tun die Schläge gar nicht so weh, die man dann vermeintlich bekommt.
Ja, also total gut, weil ich auch in einem anderen Gespräch auch, also was Beziehungen oder Familienhalt, Wurzeln, dass das auch schon in anderen Gesprächen hier auf dem Podcast aufgekommen ist, dass das so wertvoll und so wichtig ist. Und so wäre dann die Frage, also kannst du deinen Blick eben auf, ja, ist vielleicht gar nicht möglich, aber so auf Menschen oder Gesellschaft, was nicht so verwurzelt ist, wo dann entsprechend, ja, man vielleicht nicht standhält oder vielleicht eben merkt, es ist doch alles nicht so wichtig, also auch wenn ich natürlich was vorantreibe. Also siehst du das? Ist da eine Korrelation? Wenn nicht diese Wurzeln vorhanden sind, wenn nicht dieses also Beziehungsgeflecht, wie auch immer das Geflecht ausschaut, dass es dann schwerer ist, standzuhalten.
Ja, ich glaube, jeder kann da seine eigenen Wege gehen, weil da beobachte ich auch viele Menschen. Viele Menschen müssen ja, das habe ich mir, ich vergleiche ganz viel mein Leben mit anderen Leben und bin sehr dankbar, dass ich so ein schönes Leben habe und denke dann manchmal, Mensch, der hat aber in seinem Leben aber richtig Gegenwind gekriegt und die sind dann trotzdem wahnsinnig stark. Und dann glaube ich daran, dass die ihre Stärke dadurch gewonnen haben, dass sie starke Krisen vielleicht durchlebt haben und das hinter sich gebracht haben. Und dann wissen bei der nächsten Krise, die kommt, du, ich habe die letzte doch auch geschafft. Also ich glaube, jeder hat da einen anderen Umgang mit. Ich will nicht sagen, dass ich nie Krisen hatte, aber ich habe das große Glück, da sehr starke Wurzeln zu haben. Und andere, die vielleicht eine harte Jugend hatten, vielleicht im Heim aufgewachsen sind, was es alles gibt, dass die dadurch vielleicht auch stärker werden, wenn sie es dann überwunden haben. Also das heißt nicht, dass nur die Leute, die eine starke Familie hatten, was Großes leisten können, sondern vielleicht gerade auch die richtig Gegenwind im Leben hatten.
Absolut, absolut. Und genau, wahrscheinlich werden wir alle unsere eigenen, wenn man so will, Strategien haben und hoffentlich dann auch greifen, um dann, wenn Krise ist und gerade in diesen Zeiten, in der wir leben. Ich spule mal vor zu deinem Leben, so wie ich dich wahrnehme. Also du bist jetzt auf eigenem Fuß, trittst aber eben weiterhin für dieses, wenn man so will, Anliegen weiterhin auf und sorgst dafür, sei es im Startup-Bereich, sei es aber auch politisch, gesellschaftlich zumindest, dich da zu engagieren. Was treibt dich denn dann heute, das zu tun?
Ich glaube, das ist das Schönste, was man als Mensch machen kann, dass man irgendwie was hat, was seine Berufung ist oder wo man merkt, ich kann was Größeres bewegen. Und ich habe die große Chance, das Thema Tierhaltung ein bisschen in Frage zu stellen und nicht nur mit dem moralischen Wink, sondern wirklich mit einem wirtschaftlichen Wink, dass man wirklich auch Mengen hinkriegt. Ich habe mich früher oft mit Veganern gestritten, die dann gesagt haben, ja, du bist aber ja in so einem Schlachtunternehmen und Massenschlachtung und ich bin der einzig Wahre, weil ich Veganer bin. Und dann sage ich auch, Wollen wir am Ende, wenn wir vor den Herrgott treten, mal gucken, wie viele Schweine du gerettet hast und wie viel ich? Du hast wahrscheinlich 2 Schweine gerettet, die du nicht gegessen hast, aber ich habe ein paar hunderttausend wahrscheinlich gerettet, weil ich mich sehr dafür eingesetzt habe, zu sagen, wir müssen diese Dinge verändern. Und dass ich diesen Hebel bewegen konnte bei der Rügenwalder Mühle, hat mir dann eben so eine Reputation gegeben, dass mich ganz viele fragen, okay, der Weg ist, glaube ich, richtig, also die großen Handelshäuser von Lidl bis Rewe oder auch die Politik, aber sag uns dein Erfolgsgeheimnis, weil wir kriegen es nicht gegen die Gesellschaft hin, sondern wir kriegen es ja nur mit der Gesellschaft hin. Und wir kriegen es nicht gegen die Unternehmen hin, sondern nur mit den Unternehmen. Und das hast du klasse bewiesen bei der Rügenwalder Mühle. Und deswegen werde ich jetzt von vielen gefragt, dass ich das damit umsetzen darf. Und dann kommt etwas zustande, was ich wunderbar finde in dieser Zeit eigentlich, dass Ökologie und Ökonomie sich gegenseitig befruchten und auch erfolgreich voranschreiten können. Auch wenn wir jetzt vielleicht mal so einen leichten anti-grünen Wind haben. Aber das große Ganze, die Generation, in der wir leben, ist eher etwas, wo man sagt, da merkt auch die Wirtschaft, wer nicht ökologisch weiterdenkt, wer nicht guckt, ich muss den Diesel loswerden, ich muss die Kohlekraftwerke loswerden, ich muss die Tierhaltung verändern, der wird langfristig keinen Erfolg haben. Kurzfristig mal, ja, geht jetzt auch gerade wieder, dass vielleicht diese 3 Wänden so ein bisschen ruckeln, aber das Ende, und ich denke da eher an 30, 40 Jahren immer, ist ganz klar in eine bessere Zukunft. Da ist es ein Traum, dass ich jetzt an so einem dieser Hebel mitsitzen kann, wo ich auch was bewegen kann. Mhm. Also da geht's dann darum, wenn wir vom Bundesverband der alternativen Proteine mit der Politik reden, dass wir es jetzt hinbekommen haben, dass im Koalitionsvertrag steht, die alternativen Proteine sollen gefördert werden. Das ist ein kleiner Satz, für uns aber wahnsinnig viel, weil wir da was wirklich bewegen können, in der Regierung sogar.
Und ich treffe immer, also wir beide sicherlich, aber ich treffe immer wieder Menschen in dieser Lebensphase, in der Lebensmitte, die irgendwie merken für sich, okay, ich habe alles getan, jetzt wenn ich beruflich drauf schaue, aber ich merke, das ist es noch nicht ganz. Also auch wenn ich vielleicht erfolgreich oder durchaus viel Verantwortung getragen habe, aber irgendwie ist es das nicht. Und dann aber kommt da so eine Frage auf, ja, aber was denn dann? Was ist es denn? Und ich habe immer das Gefühl bei dir, dass das für dich so sonnenklar war, wie dieser Weg geht. Aber wie ich dich jetzt höre, genau, baut das so von einem Schritt zum nächsten. Es kommt einfach. Insofern die Frage, ja, war da mal irgendwann mal die Spur, dass es sich so ausdehnen könnte, wie es gerade jetzt für dich lebt?
Nee, gar nicht. Also wenn man jetzt auch diesen letzten Weg so anguckt, ich bin herausgeflogen bei der Rügenwalder Mühle. Weil der dritte Chef, also der Opa, hatte mich eingestellt. Mit dem Vater habe ich 25 Jahre zusammengearbeitet und der Sohnemann, wir kamen nicht miteinander klar und der hat mich dann rausgeschmissen, wo ich meine Lebensplanung war, ich gehe in Rente. Und auch wenn ich mit meinem Chef gesprochen habe, mit dem ich 25 Jahre zusammengearbeitet habe, da hat er auch gesagt, Godo, mach dir überhaupt keine Gedanken über irgendetwas, du gehst mit mir zusammen in Rente und du wirst hier dein Leben lang bleiben. Und auf einmal war dann mit Anfang 50 da der Weg zu Ende. Und ich habe mir dann keine Sorgen gemacht, dass es finanziell nicht reichen könnte, sondern gedacht, oh, was ist jetzt denn? Weil mein Lebensplan war, die nächsten 15 Jahre bin ich da noch an Bord. Und dann viele Spaziergänge mit meinem Boxer, mit meiner Frau. Und dann bin ich, glaube ich, immer sehr kreativ, was es angeht, wie es jetzt weitergehen kann. Also was jetzt gemacht werden kann. Denk da dann lange drüber nach, aber auch nicht zu lange, weil ich dann irgendwie auch dann ins Machergehen komme und sag so, und jetzt war für mich dann klar, ich werde nicht wieder in dieses Hamsterrad-Büro gehen und auch niemanden mehr haben wollen als Chef. Also das war für mich klar, ich lasse das nicht nochmal mit mir machen, dass ich so eine Firma so aufbaue, so viel Leidenschaft, so viel Liebe da reinstecke. Das war wirklich wie ein drittes Kind für mich. Mhm. Und dann darf jemand anderes darüber entscheiden, ob ich da weiterarbeite oder nicht. Und das hat schon arg wehgetan. Und da habe ich mich entschieden, also das wird nicht normal passieren, sondern ich werde mein eigener Herr. Und dass es dann so kam, das lag wahrscheinlich auch daran, das sind manchmal auch glückliche Fügungen. Das hatte sich ganz gut rumgesprochen, dass ich bei Rügenwalder schon was Ordentliches geleistet habe, 25 Jahre. Und dann habe ich sehr viele angerufen, die das mitbekommen haben, dass ich wieder frei bin. Mhm. Und dadurch konnte ich dann nachher auswählen, wo ich dann anfange und mit wem ich diese Themen voranbringe. Ich hatte auch gedacht, ich gehe vielleicht ganz woanders hin. Ich wollte irgendwie so eine mich selbstständig machen mit ganz, ganz anderen Sachen im Gartenbereich oder und dann habe ich für mich gesagt, nee, wo bin ich denn wirklich wo habe ich wirklich Ahnung? Wo ist mein USP? Ich bin ja auch im Marketing immer groß geworden und habe auch immer zugesehen, dass ich nicht nur Marken verkaufe, sondern auch an mir arbeite und zeige, wo kann ich helfen, dass das jeder weiß, okay, das ist der Kerl, der kann in dem Bereich besonders was. Und das war bei mir dann eben das Thema alternative Proteine. Und dann wurde es relativ klar, dass ich sage, in dem Bereich will ich bleiben und ich will nicht für eine Firma, sondern für viele Firmen arbeiten. Und die großen Hebel haben dann die Politik und der Handel. Und dann habe ich zugesehen, dass ich da irgendwie mit reinkomme. Und ja, da stehe ich jetzt. Aber das ist kein Strategie, kein großer Plan gewesen, der schon seit 10 Jahren in meinem Kopf ist.
Ja, und das finde ich gerade so sympathisch, weil oftmals glauben wir, dass wir irgendwie einen Plan aufstellen sollten und entsprechend dann dem folgen. Und ja, und oftmals ist es genau glückliche Fügungen, die dann stattfinden, aber auch eben diese eine Spur zu haben. Also du warst ja dann der USP sozusagen, der dann dir klar wurde.
Ich sage meinen Kindern immer, also dem Glück musst du aber auch eine Chance geben. Also du musst schon ein bisschen planen, du musst dich mit dir selbst beschäftigen und mit deinen Wegen. Und dann kommt irgendwann so eine Tür, die sich öffnet und dann kannst du durchgehen. Wenn du die ganze Zeit nur da sitzt und wartest aufs Glück, das wird's auch nicht. Also das ist, glaube ich, so ein Zusammenspiel.
Und eine Frage vielleicht, die gar nicht beantwortet werden möchte, aber ich stelle sie trotzdem. Also in diesem, wo du gerade sagtest, also nach 25 Jahren Rügenwalder dann nicht mehr da zu sein, dann rausgeschmissen zu werden. Wie ist das denn dann? Also ich kenne ja genügend, die jetzt gerade rausgeschmissen werden und auch gerade in diesem Alter. Also da passiert schon sehr viel und die eben mit Treue und Loyalität einer Firma zugewandt waren. Was geht da wirklich ab? Also rein gefühlstechnisch so.
Das war ein bisschen, spürt man das. Also jedenfalls war es bei mir so. Wir hatten einen neuen CEO gekriegt, weil der Sohn dann gesagt hatte, so, ich will eine andere Führungsmannschaft haben und hat dann vor die Geschäftsführer, wir waren zu zweit, uns dann noch einen CEO davor gesetzt. Und der hat dann in dem Jahr, wo wir dann zusammengearbeitet haben oder zwei, angefangen, ganz viele Leute rauszuschmeißen. Und wir hatten davor immer die Idee, wir hatten eine Fluktuation von 1%, das waren die Rentner, die gegangen sind und alle anderen Mitarbeiter. Also ich habe nie in meinem Leben Menschen entlassen, obwohl ich 25 Jahre lang deiner leitenden Position zum Schluss Geschäftsführer war. Und da merkte man, puh, hier weht jetzt ein anderer Wind. Und der hatte dann ratzfatz die Leute nach und nach rausgeschmissen. Und die Leitenden, die wurden immer lustigerweise, hört sich jetzt total blöd an, wir hatten die Mühle ja gebaut und daneben ist so ein Gasthaus, unser eigenes Gasthaus gewesen und die wurden dann immer da drüben reinbestellt. Und dann wusstest du, oh, das wird jetzt der letzte Tag für den. Und dann irgendwann kriegte ich dann die Einladung, dass ich dann in 2 Tagen da hinkommen muss. Und das war so unwirklich, wo ich dann so auch morgens zur Arbeit gefahren bin und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt nach 25 Jahren, das ist so erfolgreich alles gewesen, nur weil da irgendwelche wilden Köpfe lustige Entscheidungen treffen, das hat ja nichts mit Erfolg oder Misserfolg zu tun, sondern das ist jetzt einfach so ein Nasenfaktor und dann weißt du, dass es auf dich zukommt und wenn du dann dahin fährst und dann die Tür aufmachst und das ist, das war nicht schön. Das war einfach dann und dann auch das Gespräch. Da waren dann Vater und Sohn zusammen. Der Vater, dem fiel es auch wahnsinnig schwer, was da gerade vonstatten ging. Der muss aber dann wahrscheinlich auch seinem Sohn dann den Rücken stärken als Familienmitglied. Aber es war eine ganz unangenehme Geschichte.
Ich habe ich bin sowohl im Gefühl dann gerade da bei dir und gleichzeitig genau kamen so Bilder auf, wie wohl diese Situation gewesen sein muss mit 2 Menschen, die dir gegenüberstehen. Und da kam so bei mir auf, ja, da muss man sich ja wieder wie ein Schulkind irgendwie vorstellen und man kommt dann und muss hinzitiert. Und ich erzählte gerade, also gerade in diesen Zeiten werden auch eben Menschen in Verantwortung in großen Positionen rausgestellt. Und was ich da höre ist, und die Frage kommt gleich in deine Richtung auch, dass dieses Gefühl, wenn dann dieser Prozess erstmal vorbei, man ist draußen, ja, was bin ich denn eigentlich jetzt ohne diesen Namen, diese Marke hinter mir? Also da ist schon so eine Zeit, wo diese Situation einfach, ich weiß gar nicht mehr, ja, bin ich noch was? Also bin ich noch relevant? Also will noch irgendjemand mit mir, weil ich nicht mehr diese Marke hinter mir habe? Genau, wie war das dann? Also sozusagen ein paar Tage wahrscheinlich später.
Ja, ich habe mich, Gott sei Dank, und das empfehle ich auch jedem, mit dem ich darüber rede, definiere dich nicht nur über deinen Beruf. Also wenn ich so sage, ich bin ein Haus als Person, dann habe ich verschiedene Säulen, die dieses Haus halten. Und das eine Säule, und das war auch eine ganz starke, dann der Beruf, weil es auch sehr erfolgreich war, weil die Karriere gut war und weil alles gut war, war das eine starke Säule. Aber ich war mir sofort sicher, auch wenn diese Säule weg ist, ich habe die Säule Familie, die mich ohne Ende hält. Ich habe die Säule meiner Hobbys, wo ich ganz viel, meine Gedanken, es geht ja ganz viel um Gedanken dann, die man dann hat, die ich dann ablenken kann und sagen kann, oh, das bringt mir jetzt aber Spaß, dass ich da jetzt gerade was machen kann. Oder ich kann jetzt mal die Dinge tun, die ich irgendwie jetzt lange nicht gemacht habe. Also da habe ich schon zugesehen und sehe ich auch immer zu, dass ich ganz viele Säulen habe. Weil wenn dann mal eine wegbricht, wie die Eltern oder die Firma oder manchmal geht eine Ehe kaputt oder so, dass man sich nicht dann auf einmal so fallen lassen muss, weil man sagt, oh, das war mein Ganzes. Und da war auch die Rügenwalder Mühle, so groß sie in meinem Leben auch war, nur eine dieser Säulen. Und deswegen, das ging relativ gut bei mir, dass ich das angenommen habe, zu sagen, okay, da ist jetzt Schluss. Mhm. Und dann habe ich es einfach wirklich mal genossen, 9 Monate nichts zu machen. Dann habe ich meine handwerklichen Qualitäten getestet und habe dann Schuppen im Garten gebaut und Zäune und sowas. Und habe dann aber gemerkt, nee, das ist nicht das, was du kannst. Mach mal lieber wieder was anderes.
Und die Kinder liefen nur rum mit den Händen über den Kopf. Was macht der Papa jetzt?
Ja, genau. Das war auch die Phase, wo die dann gesagt haben, such dir ein Büro. Also nicht bitte nicht zu Hause, sondern seh zu, dass du deine eigenen Räume hast tagsüber.
Ja, sehr schön, sehr schön. Genau, also eben dem nochmals zurück zu, wo du heute stehst und mit dem, was du vorantreibst und wie du sagtest, auch wenn es nur ein kleiner Satz ist, politisch abgebildet, also findet schon Veränderung statt. Und ich mag uns so auf der gesellschaftlichen Ebene mal hinbringen. Also was glaubst du, braucht es denn, um wirklich einen Systemwandel hinzubekommen auf der gesellschaftlichen Ebene? Ist das einfach Geduld? Du hast vorhin gesagt, naja, vielleicht die nächste Generation. Wir haben ja die eine Generation bis hierhin jetzt geschafft, aber vielleicht dauert es noch mal 30, 40 Jahre, bis wir einen Systemwandel sehen. Wie gehst du da vor? Was braucht es, damit wir alle etwas bewusster vielleicht werden in dem?
Es braucht Geduld, aber es braucht auch Macher, die Dinge vorantreiben. Also wir werden all diese Wenden, und davon bin ich überzeugt, die werden sich alle zum Guten vereinen. Also wir haben ja nicht nur 8 Milliarden Menschen, die essen, sondern wir haben auch 8 Milliarden Gehirne, die denken und die uns voranbringen wollen. Und da sind ganz viele gute Köpfe dabei. Und deswegen glaube ich immer daran, dass es alles sich zum Guten wendet. Was ich aber lernen musste, ist, dass man wahnsinnig viel Geduld braucht. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, die kurzfristigen Dinge, die überschätzt man immer. Deswegen ist man immer so enttäuscht, wie zum Beispiel jetzt bei der Ernährungswende. Wieso sind wir erst bei 4% vegetarischem Anteil? Das ist doch so logisch für alle. Wir müssen doch relativ schnell bei 80% sein. Und das geht so langsam voran. Und deswegen ist man oft frustriert. Aber die langfristigen Veränderungen, die unterschätzen ganz viele. Deswegen sagen dann zum Beispiel viele Fleischhersteller oder früher viele Autohersteller, nee, ich glaube, das kommt nicht so schnell. Also das dauert noch Jahre, Jahrzehnte, bis das in Gang kommt. Oder glauben dann gar nicht dran. Und das ist das, was man bei diesen Wänden sieht. Die dauern alle 40, 50 Jahre. Und diese Geduld müssen wir haben. Wir können sie ein bisschen voranbringen. Und dafür braucht es überall Menschen, die das machen, weil dadurch ist die eine Volkswirtschaft erfolgreicher als die andere. Die große Wende global kommt sowieso, aber du kannst jetzt zum Beispiel Automobilwende. Da dachten die Deutschen, das ist Gott gegeben, dass wir immer die Ersten sind. Und auf einmal merkst du, da kommt eine Wende. Dann hast du gesagt, das ist aber total blöd, wir sind Dieseltechnologie-Marktführer und das ist gerade das, wo wir am meisten Geld verdienen. Elektro können wir gar nicht so viel Geld verdienen, die ganzen Zulieferer brauchen wir nicht mehr, das lassen wir mal lieber. Und dann merkst du aber, du kannst es nicht stoppen. Und dann haben die lange gepennt. Und du siehst, es geht aber voran, es geht weiter. Das im schlechten Sinne, wenn man als Volkswirtschaft sagt, okay, das stoppe ich jetzt mal, oder Lobbygruppen, die jetzt diese Ernährungswende stoppen wollen, da sage ich, die wirst du nicht stoppen. Die geht so wie so eine Walze, aber eine langsame Walze voran. Und du kannst nur als Volkswirtschaft entweder verlieren oder gewinnen. Und deswegen hoffe ich immer, dass wir dabei sind zu gewinnen, aber es dauert halt wahnsinnig lange. Das ist so, dass man da auch Geduld braucht. Ich habe auch gehofft, dass das alles schneller geht. Ich hatte dann mal gesagt, ja, ich glaube, in 20, 30 Jahren sind wir schon bei 50%. Das dauert. Aber Es ist nicht aufzuhalten. Das ist das Schöne daran.
Genau, der Stein ist schon am Rollen. Und wenn wir aber das mal so auf Deutschland beziehen, siehst du da, dass wir einfach andere, das System einfach diese Geduldsnotwendigkeit mit herbringt? Oder siehst du das auch in unseren Nachbarländern, dass die da genauso langsam sind?
Ja, ich glaube, und das mag ich an diesem an uns Deutschen, wir sind sehr ungeduldig immer. Und wir wollen immer voranschreiten. Und wir sind, jetzt sind wir wieder mal die Letzten in Europa. Aber das waren wir schon mal. Und dann irgendwann, und ich glaube, da ist jetzt gerade so viel Druck auf dem Kessel wie damals unter Gerhard Schröder, wo dann die Regierung sagen musste, also jetzt fliegt uns alles um die Ohren, jetzt müssen wir Gas geben. Und das kann dieses Volk anscheinend. Dann haben wir da nämlich Gas gegeben und haben alle zusammen gesagt, okay, wenn jeder seinen Teil tragen muss, also wenn jetzt zum Beispiel die Reichensteuer kommt, aber auch das Bürgergeld runtergeht, also du musst alle kriegen, du darfst nicht nur einen, und das hatte damals Schröder mit der Agenda 2010 ganz gut hingekriegt, und ich glaube, sowas steht uns jetzt wieder bevor. Und ich merke aber auch in meinem Umfeld oder auch wenn ich überall durch Deutschland reise, die Bevölkerung ist gerade so drauf zu sagen, so jetzt geht mir das. Gebt uns allen jetzt dieses, wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen, damit wir wieder Vollgas geben können. Und siehe da, kurze Zeit, 5 Jahre später, glaube ich, war es bei Schröder, da waren wir auf einmal wieder Nummer 1 in Europa. Mhm. Und die große Hoffnung habe ich auch, dass wir uns jetzt gerade zusammenreißen, dass demnächst mal so gezeigt wird, jetzt geht's wieder in die richtige Richtung, und dass wir in 5 Jahren wieder da sind, wo wir eigentlich alle gerne wieder hinwollen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Mentalität, die wir hier so in Mitteleuropa oder gerade auch in Deutschland haben.
Ja. Und wenn du eben in deinem Bereich schaust und deine Arbeit auch mit einzelnen Startups, so wie schätzt du da diese auch Innovationskraft? Also siehst du das auch, also dass wir ins Machen, dass wir aber auch zurücknehmen auf allen Ebenen, das ist das eine. Aber haben wir auch genau, ich beziehe mich jetzt nur auf dem Feld, wo du unterwegs bist. Also haben wir da genügend Innovationskraft und auch die Investitionskraft wirklich in die Schnelligkeit, oder irgendwo Schnelligkeit, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber zumindest
doch
mitzugehen.
Ja, haben wir, wenn wir gerade die Old Economy mal wieder ein bisschen ticken und sagen, kommt ihr mal ein bisschen mehr in Gang. Also ich habe auch eine Zeit lang jetzt, oder ich mache beides. Ich bin in Startups unterwegs und ich bin in der Old Economy unterwegs. Und vor 4, 5 Jahren war das so, da war ja so viel Geld im Markt. Zinsen waren bei null und jeder wollte investieren. Und nach dem Tech-Boom sind alle Tech-Jungs ins Food-Geschäft gegangen, weil die gesagt haben, das ist die neue große Sache, die da kommt. Und jeder muss da rein. Und da sind aber auch so viel Ahnungslose, also Food-Ahnungslose in dieses Business gegangen mit Startups, haben sich Geld zusammengesammelt, weil das konnten die ja in richtigen Private Equity Buden oder Jungs, die Geld hatten, und haben sich das Geld zusammengesammelt und haben dann aber auch Startups hochgebracht mit ganz viel Geld, wo ich sagte, um Gottes Willen, ihr habt ja gar keine Ahnung davon. Ja, aber wir kriegen ja in 2 Jahren die nächste Runde und dann kriegen wir nochmal Geld. Und also da wurde auch Geld verbrannt ohne Ende. Und das ist Gott sei Dank, finde ich, jetzt vorbei, weil jetzt sind wieder Zinsen da und jeder muss mit seinem Geld haushalten. Genauso wie die Old Economy das schon immer machen musste. Nämlich die mussten sich auch weiterentwickeln, mussten mit ihrem Geld irgendwie klarkommen und haben sich trotzdem weiterentwickelt. Also wie zum Beispiel Fleischhersteller, die als Startup zum Beispiel ein Veggie-Startup aufgebaut haben oder ein Käsehersteller, der ein Veggie-Startup aufgebaut hat. Diese Zusammenarbeit zwischen Old Economy und einem Startup, das ist für mich immer das Vielversprechendste. Und dann auch eben gucken, hat das Team in diesem Startup auch wirklich Ahnung von dem Produkt oder haben die nur Ahnung, wie man Geld sammeln kann? Und da muss man eben auch drauf achten. Aber ja, da sehe ich jetzt ganz, ganz viele tolle Startups, die diesen Auswahlprozess überlebt haben. Also da sind viele rausgeflogen, weil sie eben auch keine Ahnung hatten, weil sie einfach immer Geld brauchten. Aber die jetzt noch da sind, die sind wirklich gut und die bringen tolle Produkte. Und die Old Economy ist auch wirklich so offen, dass die sagen, ja, finde ich auch gut, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Wir kriegen ein bisschen die Mentalität der Startups, dass wir nicht immer so denken, ja, das muss aber so geplant werden und wenn der Antrag nicht ausgefüllt ist, dann kommen wir nicht voran, sondern das geht ein bisschen schneller. Und die Startups können sich darauf konzentrieren, was sie am liebsten machen, nämlich tolle Produkte, und müssen sich nicht um Personal kümmern, um Key Account kümmern, um Vertrieb kümmern, sondern machen dann eben das Thema Produkte. Und deswegen ist diese diese Zusammenarbeit zwischen Startups und Unternehmen, Old Economy, richtig gut.
Und hast du da ein Beispiel, weil ich schon meine Wahrnehmung oder das, was ich mitbekomme, dass da immer noch ein bisschen auf Englisch so Hesitation ist, tatsächlich diesen Zusammenschluss trotz der vielen Jahren, was wir da schon sondern vorpredigen, dass die mal zusammenkommen sollten, sehe ich da immer noch so ein Stück weit sich zurückhalten. Also hast du da ein Beispiel, wovon du erzählen kannst, wie es gut läuft? Und wie
ja, das ist zum Beispiel die Firma The Family Butcher, ein Fleischunternehmen, was jetzt gerade an Tönnies verkauft wurde, weil das Thema Fleisch wahnsinnig schwer in Deutschland ist, damit Geld zu verdienen. Aber die haben sich vor 5 Jahren auch hingesetzt und hatten dann auch mit mir zusammen gesagt, so, wie wollen wir ins Veggie-Business einsteigen? Und die haben sich 2, 3 Jungs von der Hochschule Osnabrück geschnappt, die eine unglaublich tolle Technologie hatten, so einen veganen Bacon zu machen und vegane Salami zu machen. Und darauf ausgerichtet haben sie ein Startup gegründet mit dieser Ausgründung der Universität und mit 3, 4 Leuten. Und dieses Startup ist jetzt zur Nummer 2 geworden hinter Rügenwalder, was vegetarische und vegane Wurstwaren angeht. Und ist jetzt immer noch mit 50 Mann erst unterwegs, aber macht schon seine 30 Millionen Umsatz, wächst sehr stark, ist eigentlich in jedem Handel in Deutschland zu bekommen. Und da hat das Thema Old Economy und Startup gut geklappt, auch wenn die Old Economy dabei jetzt irgendwie unter die Räder gekommen ist. Aber für die Familie ist jetzt dieses Startup das, was sie haben und was wirklich sehr gut geklappt hat. Mhm. Oder beispielsweise bin ich bei Molkerei Bauer im Aufsichtsrat. Die haben das pflanzliche Business auch zum Beispiel mit Kerntech. Das ist ein kleines Startup, was aus Aprikosenkernen Proteine herstellt, die man dann für pflanzliche Joghurt, pflanzliche Milch nutzen kann. Da ist eine Zusammenarbeit entstanden. Also das passiert durchaus und passiert immer mehr.
Mhm. Und wo siehst du denn, gerade wenn eben Proteinherstellung, wo ist da der, wo sind die Stars? Also ist das in Amerika, ist das woanders, ist es hier tatsächlich in Europa oder sogar in Deutschland? Wer ist denn da führend gerade in dem Feld?
Das ist tatsächlich Deutschland. Und das ist genau das, was ich den Politikern immer sage. Macht es nicht wieder so wie bei der Energiewende und Mobilitätswende. Bei der Energiewende waren wir mal im Solarbereich der Marktführer für Solarpanels, Weltmarktführer, weil wir es auch gefördert haben. Und dann haben wir es aufgehört und dann haben die Chinesen es gefördert und sind jetzt Weltmarktführer und wir müssen alle in China kaufen. Und das ist genau das, was wir jetzt wieder in Deutschland und Europa machen. Wir nutzen immer die Lobby, um die alten Produkte zu fördern und die neuen einfach alleine zu lassen und sagen, die müssen erstmal im Markt klarkommen. Ja, aber was macht dann der Chinese oder der Amerikaner? Der fördert schlauerweise seine neuen Sachen, weil er sagt, das ist der Markt von morgen. Also warum soll ich die Kohle fördern, wenn doch Solar sowieso der Markt von morgen ist? Und das macht der Chinese sehr schlau, dass er sagt, nein, dann fördere ich lieber Solar ohne Ende, nutze die Kohle meinetwegen weiter. Aber ich will Weltmarktführer in dem neuen Bereich werden. Und genau das Gleiche machen wir jetzt gerade wieder im Fleisch- und Wurstbereich. Da kommt eine aufstrebende Branche, die alternativen Proteine, das läuft alles ganz gut. Und dann kommen die Alten und haben einfach ihre Lobbystrukturen aufgebaut, was die neue Branche noch nicht hat. Und die laufen jetzt los zu den Politikern und die Politiker wollen ihre Wähler haben und dann machen sie genau das, was falsch ist, indem sie dann das Alte wieder protegieren und das Neue dem Knüppel zwischen die Beine legen. Aber, da komme ich wieder zu dem Punkt, die Walze schreitet voran. Die Ernährungswende wird nicht gestoppt. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, dass wir der Volkswirtschaft wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Und das passiert gerade wieder. Und da sind andere Länder, ob es dann eben eine Diktatur ist wie in China, die das einfach vorgeben, oder so ein innovatives Land wie Amerika, das damals das Silicon Valley gegründet hat, obwohl wir auch wieder die Computer erfunden haben, ja, da sind wir einfach nicht so gut. Und das müssen wir wirklich nochmal ändern in Deutschland.
Aber der Punkt nochmal zurück, so dass wir das Alte noch protegieren. Also was sind denn da so deine vielleicht Fantasien oder tatsächlich, dass du es weißt? Also was ist das denn? Weil ich hätte eine These, die auf einer anderen Ebene ist und nicht nur auf der logischen Ebene. Aber ja, was wären so deine Thesen? Warum ist das so, dass wir dann immer noch das Alte protegieren?
Ich glaube, ganz viele Menschen, das kommt auch aus der Steinzeit, lieben keine Veränderung. Also wenn ich in der Höhle bin, dann ist alles gut, dann habe ich alles um mich herum, was gut ist. Und sobald ich aus der Höhle rausgehe, ist das böse Leben da. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz, ganz stark, dass wir Ängste haben vor Veränderung. Nicht ich sondern die Bevölkerung, ein Großteil. Und wenn man denen, und wir sind gerade in einer Phase, wo ganz viele Branchen disruptieren, wo Politik auf einmal anders funktioniert, als früher funktioniert hat, und das macht ganz vielen Menschen Angst. Und dann kommen Parteien, die versprechen, es wird alles wie früher. Die können es nicht halten, aber sie können das Versprechen ja raushauen. Und die kriegen dann eine große Masse, die dafür sorgt, dass wir wirklich nicht vorankommen. Also wir hatten eigentlich, war ich ganz begeistert damals bei der rot-grün-gelben Regierung. Hätte auch schwarz-grün-gelb sein können, vielleicht wäre das noch besser gewesen, wenn die sich verstanden hätten. Dass man sagt, okay, die Grünen sind immer sehr offen für Neuerungen, die wollen immer Dinge voranbringen, waren die Ersten bei Elektromobilität, waren die Ersten bei veganer Ernährung, waren die Ersten bei erneuerbaren Energien. Die muss man stoppen, weil sie dann vielleicht auch einige Fehler machen, weil sie es zu schnell wollen. Das wäre dann die SPD als Bremser gewesen. Dann die liberale Partei, die sagt, weg mit der ganzen Bürokratie, die FDP. Das sah eigentlich ganz gut aus, ist aber schiefgegangen, weil es menschlich nicht geklappt hat. Das war wirklich wahnsinnig schade. Jetzt ist es wieder so, dass große Bevölkerungsgruppen ganz viel Angst haben und dann eben so sehr konservative Parteien dann auf Stimmenfang gehen und das dann alles ein bisschen stoppen.
Und hast du, ich meine, kleine Anekdote, als du noch bei Rügenwalder Mühle warst, kriegte ich, weil eben, wie du weißt, wie jetzt alle wissen werden, mein Mann, der dann auch agenturseitig mit dir da zusammengearbeitet hat, der hat mir netterweise mal ein Bild von dir mitgegeben, wo es um Veränderungen ging und wie man Veränderungen steuert. Und das werde ich nie vergessen, weil er hat es mir aufgemacht, ja, das habe ich von Godo Röben, so dieses Haus, weil ich mich ja auch sehr stark mit Veränderungen beschäftigt habe. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, es war quasi so ein Viereck und dann, wie man durch welche Phasen einer Veränderung durchläuft. So. Und genau, und jetzt die Frage, also wenn wir Veränderungen angehen und die wissen von dieser Angst, also es ist ja auch in kleinen Kontexten, wenn man eine Organisation verändert, sind ja manche noch mit Angst behaftet. Was heißt das für mich und wie sieht's dann aus für mich? Und nee, will ich nicht, ist alles unsichtbar. Ja, wie könnte man das begegnen und verändern? Also das Lüften dieser Angst und vielleicht die Angst nehmen, was glaubst du?
Das Blöde dabei ist, das kriegt man ja nicht ins Mindset rein, sondern die müssen es machen. Ja. Also man muss immer wieder aus seiner Komfortzone raus. Und wenn man es nicht muss, dann sind ganz viele und sagen, nee, will ich aber nicht. Wenn es im Kleinen ist, die große Reise nach Singapur oder so, nee, das ist alles, lass mal wieder nach Sylt fahren. Oder im Großen, wir müssen die Firma jetzt verändern. Ja, uns geht's aber doch noch ganz gut, lass doch erstmal noch ein bisschen melken und die Veränderung, man weiß ja gar nicht, man weiß, was man jetzt hat, das ist zwar nicht viel, aber das ist schon mal ein bisschen mehr als gar nichts. Und das andere ist nur ein Versprechen. Und kann ich das überhaupt? Also ich weiß, bei der Rügenwalder Mühle waren dann viele eben auch in der Produktion, die Angst hatten und sagen, kann ich die Wurst überhaupt herstellen? Bin ich denn noch gebraucht? Werde ich noch gebraucht? Wie jetzt in der Automobilindustrie. Die Jungs, die Motoren zusammengeschraubt haben. Du kriegst denen wahrscheinlich die Ängste nur genommen, indem du denen Sicherheit gibst und sagst, du, ich mache Fortbildung mit dir. Ich zeig dir, wie es geht. Ich nehme dich an die Hand. Aber die müssen den Weg selbst auch gehen. Also man kommt aus seiner Komfortzone oder gegen seine Ängste ja nur gegen an, wenn man sich ihnen stellt und sagt, okay, da muss ich jetzt ran. Ja. Und das hat ja jeder von uns. Egal, auch wenn ich jetzt da in dem Bereich vielleicht ganz gut bin, habe ich auch meine Ängste, wo ich sage, oh, das schiebe ich aber ein bisschen raus und will das nicht so gerne.
Absolut. Absolut. Und es ist so, also auch ein Stück weit Schwarz-Weiß-Malerei jetzt von mir, aber die genau das, was ich, wenn ich es auf Lebensmittel jetzt wieder zurückbringe, dass viele in dieser Phase Angst haben, nicht mehr relevant zu sein oder Angst haben, nicht mehr sichtbar zu sein oder überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen, dass es die Zeit vorbei ist und dann werde ich ja nie mehr sichtbar und habe vielleicht irgendwie das nicht geschaffen, was auch immer dieses geschaffen ist. Und dass da, wenn wir in der Lage sind, genau, zu erkennen eigentlich, wie du es ganz zu Anfang gesagt hast. Also es ist ja nur eine Säule, welche Säule auch immer da gerade man nicht das Gefühl hat, relevant oder sichtbar zu sein, dass das nur eine Säule ist und man durchaus sich auf die anderen Säulen auch beziehen kann, um damit auch Kraft zu haben, dann da, wo man glaubt, eine Angst zu haben, da durchzugehen. Also sich immer wieder auf andere Themenfelder zu beziehen, zu wissen, da kann ich etwas rausziehen, eine Ressource, um dann der Angst zu begegnen, die ich vielleicht in einem Feld wieder habe.
Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass jeder Mensch zusehen soll, dass er verschiedene Säulen hat.
Ja.
Weil wenn dann eine wegbricht, und das wird in jedem Leben passieren, irgendjemand stirbt, eine Ehe geht auseinander, der Arbeitsplatz ist weg, das Ansehen haut nicht mehr hin, man muss umziehen, irgendetwas ist immer, und dann hilft es immer, wenn man viele Säulen hat.
So ist es. Also ich, genau, wenn ich noch eins nehme, so Generation, und du hattest vorhin mit den, ich wollte sagen, Old Economy, New Economy, also zumindest mit den Startups und Old Economy, dass wir da, du erzählst von den zwei in Osnabrück, Studenten, die du reingeholt hast. Wie ist das so mit den Generationen? Wie ist dein Blick darauf? Und ich mache noch einen Satz. Also oftmals begegne ich auch Menschen in der Lebensmitte, die auch Scheu haben, tatsächlich mit den jüngeren Generationen wirklich zusammenzuarbeiten. Also da ist eine Scheinoffenheit, aber nicht wirklich eine Offenheit. Genau, wie blickst du auf dieses Thema und was braucht es vielleicht, um Generationen noch besser zusammenzubringen?
Also ich habe das in meinem beruflichen Leben jedenfalls so erlebt, dass es gar nicht so das Alter ist, sondern das Mindset. Also egal, wie alt man ist oder wie jung man ist, es gibt die ganz eingefahrenen jungen Leute, es gibt die wahnsinnig kreativen alten Leute, die auch wahnsinnig gerne mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Also mein erster Marketingchef vor deinem Mann, vor Peter, war Otto Panke. Und das war, ich war damals, glaube ich, 25 und Otto, der war damals schon an die 70, sah aus wie Albert Einstein, die Haare wild durcheinander und der hatte diese ganzen Marken von Stork gemacht. Stork Riesen, Werthers Echte und Merci und Knoppers und was es da alles gibt. Und der sagte dann, und der war dann gerade bei Rügenwalder angestellt und sollte dann der aus dieser Rügenwalder Mühle eine Marke machen und einen Spot drehen. Und da sagte er, okay, du bist jetzt hier der neue Marketingleiter, gab es vorher gar nicht so eine Abteilung, was hast du denn gemacht? Und da wollte ich ihm ganz schlau erklären, dass ich 4 Jahre ja studiert hätte und Marketing könnte und so weiter. Ja, Guido, du setzt dich jetzt am besten mal 2 Wochen an meinen Schreibtisch gegenüber von mir und hörst einfach nur zu, was ich mache. Dann hast du mehr gelernt als in 4 Jahren Studium. Und das war so ein ganz offener Mensch. Der hat mir so viel Dinge beigebracht. Der hat auch so gerne mit mir zusammengearbeitet. Der hat auch diese Investition, jemanden sich einfach an den Schreibtisch zu holen, zu sagen, okay, du darfst jetzt mein Leben so beeinflussen, ich will dir was beibringen. Das mit 70, der war Millionär und musste schon nicht mehr arbeiten. Aber diese Offenheit, die hat mich so begeistert bei diesen Menschen. Und das habe ich immer wieder erlebt in meinem Leben. Der Seniorchef von Rügenwalder, ein ganz anderer Typ, aber auch unglaublich agil, war mit 80 noch am Tennis spielen, obwohl er ganz klein und gedrungen war, war immer in der Firma, obwohl er die Treppe nicht mehr laufen konnte und auch so ein Mensch, der aber auch mit den jungen Leuten überhaupt kein Problem hatte und genau einfach uns nur gesehen hat, was für einen Job wir haben und dann uns darauf herausgefordert hat, gesagt hat, so, das verlange ich jetzt von dir, aber nicht, weil du jung oder alt bist, sondern weil es jetzt dein Job ist und ich dir dafür bezahle. Also ich glaube, dass dieses Mindset ist eher wichtig, ob Alte mit Jungen zusammenarbeiten oder ob sie Angst davor haben. Ich glaube, diese Angst, ich habe ja beides schon, also jetzt bin ich der Alte, der mit den Jungen zusammenarbeitet, ich war auch mal der Junge, der mit den Alten zusammenarbeitet und beide Male hat man manchmal Respekt. Also manchmal trifft man als Jungen, das ist viel öfter so, alte Leute, wo man denkt, oh, Alter, wie gut sind die denn oder was können die denn alles? Und dann merkst du auf einmal, tritt mit Selbstvertrauen auf, du darfst Fehler machen, wenn das gute Leute sind, lassen die das zu. Und andersrum genauso, dann siehst du jetzt so eine Jungen, die auf einmal ein geiles Startup gegründet haben, in der Welt schon überall unterwegs waren, hier schon was gemacht haben, da, wo du denkst, die müssen eigentlich 50 sein und die sind jetzt irgendwie gerade 27 und das alles schon hingekriegt. Und trotzdem kommst du wunderbar mit denen klar. Und ich glaube, das ist eher das Mindset, als dass man sagt, oh, ich glaube, ich kann mit Jungen nicht oder ich kann mit Alten nicht zusammenarbeiten.
Und kannst du das irgendwie fassen, was dieser Mindset ist? Also kannst du den beschreiben?
Ja, erstmal glaube ich, aufhören mit diesen innerlichen Vorurteilen, dass man denkt, der müsste doch jetzt eigentlich so sein, weil man hat die oftmals noch gar nicht richtig kennengelernt und schon hat man ein Bild. Wie sie gekleidet sind, wie sie aussehen, wie alt sie sind, wie jung sie sind. Und das mal ein bisschen beiseite schieben. Und ich glaube, so eine wahnsinnige Neugier. Gucken, was weitergeht und auch damit leben. Und so eine Frustrationstoleranz auch, weil natürlich wird man auch mal enttäuscht von den Menschen, wo sich die Vorurteile dann genau passen. Also das hat man ja auch im Leben, dass man sagt, oh, ey, der sieht so aus wie jemand, der sich irgendwie wie so ein Narzisst Und der benimmt sich auch so wie so ein Narzisst. Und dann denkst du, okay, gib ihm mal ein paar Chancen. Und dann merkst du aber, nee, das ist ein Narzisst. Und da muss man sich auch wieder zurückziehen. Aber dann aus solchen Dingen nicht Vorurteile für die nächsten Begegnungen haben, sondern da immer offen bleiben, wieder bei der neuen Begegnung. Aber ja, ich glaube, das hat jeder in seinem Leben erlebt. Das ist nämlich irgendwie eine große Weisheit, sondern ja, so sollte man, glaube ich, an diese Dinge sowieso rangehen, wenn man mit Menschen unterwegs ist.
Total, total. Und trotzdem, glaube ich, lohnt, also tut's nicht weh, es immer wieder vor Augen zu führen. Also ja, dass das eigentlich so die Zutat ist, die letztendlich das ganze Leben, ich glaube, einen auch um zu dem Anfang, wie du gesagt hast, wenn du aufstehst, glücklich da bist. Letztendlich, zumindest wenn ich es für mich sagen würde, ist es dann die Neugier, die auf jeden Fall eine große Zutat ist für ein gutes, lebendiges, glückliches Leben wäre. Wenn ich dich jetzt in, genau, wieder in 8 Jahren dann treffen würde und was weiß ich, welches Medium ich dann habe, um dich zu interviewen. Wir schreiten mit der Technologie voran zusammen. Genau, wie dürfte dann das Leben für dich ausschauen?
Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das Leben einfach so ist, wie es jetzt ist, weil ich ganz tolle Unternehmen berate. Ich berate ganz viele Startups, wenn ich mit ganz jungen Teams zusammen, die wirklich noch viele Fehler machen, wo ich auch zeige, oh, da kann ich euch echt helfen. Ich habe große Firmen, Milliardenfirmen wie Lidl, die wirklich europaweit riesengroß sind, wo ich ganz, ganz tolle Menschen treffe. Also das darf alles genauso bleiben. Und da werde ich alles für tun. Und trotzdem wird wahrscheinlich irgendeine Tür zugehen oder aufgehen. Deswegen die Planung, was in 8 Jahren ist, kann man schwer, aber ich hätte gar nichts dagegen, wenn es so ist, wie es jetzt ist.
Ja, dann darfst du, also genau, dann soll es so kommen, auf jeden Fall. Wer weiß aber, wie die Außenwelt sein wird, aber das darf nicht das Innere dann unbedingt schütteln, verändern. Ich mag immer mit einer Frage beenden, und zwar eine Frage, die mein vorheriger Gast in diesem Fall mitgebracht hat. Und du kriegst vielleicht jetzt gerade mit, dass ich auch dich gleich bitten werde danach, ob du eine Frage für meinen nächsten Gast oder Gästin dann hast. Und die Frage, die ich bekommen habe vom letzten Mal, jetzt gucke ich auf meine Notizen, lautet, und es ist immer wieder sehr schön, weil es immer wieder passt. Was haben andere davon, dass es dich gibt?
Ich glaube, sie lachen sehr viel. Ja. Also das merke ich, egal mit wem ich zusammen bin. Dann kommt oftmals, wenn wir dann den Abend zusammen waren, auch so lange oder so viel habe ich lange nicht mehr gelacht. Ich glaube, das ist sowas, was ich an mir habe. Ja. Habe aber auch viele, viele Dinge, die ich nicht so gut kann. Aber Leute zum Lachen zu bringen oder eine positive Ausstrahlung, ich glaube, die habe ich. Und das ist ja auch für andere ganz nett, wenn jemand auf der anderen Seite sitzt, mit dem man gut lachen kann.
Och, das würde ich auch so sagen. Also auf jeden Fall hat mir dieses Gespräch sehr viel Freude gebracht. Und dass ich auch hier mit einem Grinsen und mit einem Lachen auch sitze. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen oder würde mich, würde mich wundern, wenn es nicht so wäre bei anderen. Insofern, genau, hast du eine Frage, die vielleicht so nochmals auf die Lebensmitte blickend, was würdest du denn gerne von einem weiteren Gast oder Gästin erfahren, wie man so auf die Lebensmitte schaut? Gibt es da eine Frage?
Was sind die schönsten Phasen in deinem Leben gewesen? Also ich habe da so einige Phasen, bei mir war es zum Beispiel die Jugend, als ich Frauen, Alkohol und all das kennengelernt habe, diese 5, 6 Jahre zwischen 16 und oder 15 und 20, 21, das war eine unglaubliche, tolle Phase. Oder jetzt diese Phase, die genieße ich auch gerade wieder wahnsinnig, dass man sich dessen auch so bewusst ist, dass man merkt, ich bin gerade in einer echt guten Phase oder ich bin gerade in einer nicht so guten Phase. Und das würde ich beim nächsten Gast vielleicht einmal wissen wollen, wo hat er seine harten Phasen gehabt im Leben und wo seine guten Phasen. Ja. Weil ich bei vielen merke, die richtig guten waren so genau die, wo man richtig die Sau rausgelassen hat oder wo man dann so eine Gelassenheit kriegt jetzt im Alter. Die ist auch immer ganz gut, die Phase. Das wäre meine Frage.
Ja, die ist cool. Die ist sehr gut und ich verrate, warum. Also gerade wo du sagtest, so diese Phase 15 bis 20, 21, so, da kann man ja auch sagen, das war ja die erste, also die Pubertätszeit logischerweise. Und für mich ist die sehr spannend auch zu erforschen, weil wir ja da auch sehr viele Umbrüche und Neues irgendwie so getätigt haben, gelernt haben auch. Und die Lebensphase, Lebensmitte ist auch wie eine zweite Pubertät.
Finde ich auch.
Genau. Und damit, was können wir denn da eigentlich gewinnen? Was müssen wir uns wieder zurückerinnern? Wobei ich in manchen Gesprächen dann so, oh nee, ja, ich will nicht über die erste Pubertät nachdenken. Die war furchtbar für mich, weil man das dann irgendwie auch auf der körperlichen Ebene, die dann aber auch in der zweiten auch nicht unbedingt schön ist, zumindest bei den Frauen umso mehr. Aber ja, schöner Gedanke. Also den nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Julia, sehr gerne.
Für dieses Lachen und für all das, was du mitgeteilt hast.
Danke auch für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
Hat richtig Spaß gemacht. Bis bald. Dass Gudo Menschen zum Lachen bringen kann, kann ich nur bestätigen. Es war wirklich ein ehrliches, lebendiges und zugleich auch tief geerdetes Gespräch. Eines, das zeigt, Wandel ist kein Plan, es ist wirklich ein Prozess. Und manchmal beginnt er genau dann, wenn wir glauben, dass alles vorbei ist. Und ich nehme aus dieser Folge drei Dinge besonders mit. Also erstens, Wandel braucht Mut, aber vor allem Akzeptanz. Manchmal müssen wir etwas loslassen, bevor wir verstehen, was wirklich zu uns gehört. Zweitens, Tempo ist nicht alles. Große Veränderungen in uns wie in der Welt brauchen Geduld, Vertrauen und das Bewusstsein, dass jeder Schritt zählt, auch wenn er klein ist. Und drittens, die Lebensmitte ist kein Abstieg. Sie ist ein Schwellenmoment, eine Einladung, Verantwortung neu zu verstehen. Nicht nur für das, was wir tun, sondern für das, was wir nähren in uns, in anderen, in der Welt. Und vielleicht hast du beim Zuhören gespürt, dass auch in dir etwas in Bewegung kommen möchte. Und wenn ja, dann frage dich, was darf in meinem Leben jetzt reifen und was darf enden? Wo halte ich noch an Sicherheiten fest, die mich klein halten? Und welche Wahrheit in mir wartet schon länger darauf, angesprochen zu werden? Wandel muss nicht laut sein. Es beginnt im Stillen und mit einem Gedanken, einem Gespräch, einer Entscheidung, die du nicht länger aufschiebst. Gut, wenn dich diese Folge berührt hat oder du jemanden kennst, der gerade an einem ähnlichen Punkt steht, dann teile sie, lass sie wirken und bleib verbunden mit dir, mit dem Leben und mit dem, was sich durch dich verändern will. Ich bedanke mich bei dir, danke, dass du hier bist und ich freue mich auf das nächste Mal bei Midlife Living in Full Expression.